Irgendeine Idee, welche Geschichte jetzt kommt? Dann erzähle ich sie euch. Es steht in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel und es geht auch um Türen, die sich öffnen, auf mysteriöse Weise. Nur für einen kleinen Kontext, es ist die Zeit sozusagen der ersten Gemeinde, also die erste Gemeinde hat sich in Jerusalem gebildet und da spielt auch unsere Geschichte. Und die erste Gemeinde hat sozusagen ziemlich Erfolg oder Ansehen, da kommen immer mehr Leute dazu, da entwickelt sich eine Dynamik und es entwickeln sich aber auch Widerstände. Und jetzt schreibt der Lukas, der diese Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen aufgeschrieben hat, im 12. Kapitel. Um diese Zeit ging König Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, einen der Jünger, ließ er enthaupten. Als Herodes merkte, dass er bei den Juden Beifall dafür fand, da ließ er auch Petrus, einen anderen Leiter der ersten Gemeinde, verhaften. Und zwar während der Feste des ungesäuerten Brote. Nach seiner Verhaftung ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen und die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Nach dem Passafest wollte er Petrus öffentlich verurteilen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. Und in der Nacht, bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Und er war mit 2 Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zellentür Wache. Und sieh doch, der Engel des Herrn trat herein und Licht erhellte den Raum. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf. Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Und der Engel sagte zu ihm, komm, binde dir den Gürtel um. Und Petrus gehorchte. Dann sagte der Engel, wirf deinen Mantel über und folge mir. Und Petrus folgte ihm nach draußen. Und er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebte. Er glaubte zu träumen. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zum eisernen Tor, das in die Stadt führte. Und das Tor öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Sie traten hinaus und gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. Und Petrus fasste sich und sagte, es ist tatsächlich wahr. Der Herr hat seinen Engel gesandt, der Herr hat mich aus der Hand von Herodes befreit. Und er hat mich davor bewahrt, was ich vom jüdischen Volk zu erwarten hatte. Und als ihm das klar geworden war, man kann auch sagen, als er aufgewacht war, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter von Johannes, der auch Markus genannt wurde. Und viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Jetzt kommt der lustige Part in der Geschichte. Und Petrus klopfte an das Hoftor. Eine Dienerin kam zu öffnen und ihr Name war Rode. Und sie erkannte Petrus an der Stimme. Und vor lauter Freude vergaß sie, das Tor aufzumachen. Und sie lief zurück ins Haus und meldete, hey, Petrus steht vor dem Tor. Und die dort Versammelten sagten, hey, du bist verrückt. Doch sie blieb dabei, doch, Petrus steht vor dem Tor. Da hieß es, das muss wohl ein Engel sein. Also, doch Petrus klopfte und klopfte. Und schließlich öffneten sie die Tür und als sie ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Eine coole Geschichte, finde ich. Eine Geschichte, in der sich die Türen auf mirakulöse Weise öffnen und in der Gott sozusagen ein Wunder tut, wie auch immer, sozusagen, um den Petrus da aus der Hand von Herodes, der übrigens der Enkel von dem Herodes war, der zu Jesu Geburt lebte, also ein anderer, um ihn zu befreien. Also eine coole Story und meine Frage ist jetzt aber, was glaubt ihr, will uns der liebe Gott heute durch diesen Text heute Morgen sagen? Mir sind ein paar Gedanken gekommen, die ich mit euch teilen möchte. Ich finde, erstens, es ist eine coole Geschichte, aber eigentlich in einer ziemlich uncoolen Situation. Also was ist da eigentlich genau passiert? Ich habe es vorhin schon erläutert. Die erste Gemeinde entsteht, es kommen Menschen zum Glauben, die treffen sich in den Tempeln, feiern dort Gottesdienste, Es ist eine neue Richtung, eine neue religiöse Gruppe. Sie kümmern sich um Witwen und Waisen, sie teilen die Güter, sie treffen sich in Hauskreisen. Und es ist eine unwahrscheinliche Dynamik in dieser ersten Zeit. Und sie erzählen weiter von Jesus, was er für uns getan hat. Und dann kommt Widerstand. Ein paar Kapitel davor wird der Stephanus dafür gesteinigt, dass er an Jesus glaubt und daran festhält. Wir hören in unserem Text, der Jakobus wird hingerichtet. Es wird quasi religiöser Terror betrieben. Die erste Gemeinde wird versucht, klein zu halten. Aber es gelingt nicht. Es gibt immer wieder verrückte Christen, die nicht davon loslassen, dass dieser Jesus tatsächlich der Heiland der Welt ist, der Retter, der gekommen ist, um uns ewiges Leben und Gottes Liebe vor Augen zu führen und zu schenken. Und das ist für mich der erste Gedanke, den ich Ihnen, den ich euch mitgeben möchte. Wenn du dein Christsein gar nicht lebst, lieber Konfi, dann wirst du auch ganz bestimmt keinen Widerstand erleben. Aber wenn du anfängst zu sagen, in der Schule, ja, ey, weißt du was, ich gehe in Konfi und ich finde es voll gut, irgendwie christliche Lieder zu singen und ich bete voll gerne, ja, dann pass mal auf, was passiert. Dazu gehört ganz schön Mut. Wenn ich in meiner Arbeitsstelle plötzlich meinen Glauben lebe und sage, hey, ich bescheiße da jetzt nicht, weil das lässt sich mit meinem Glauben nicht vereinbaren, oder ich stehe dazu, ja, ich gehe in die Kirche, ich engagiere mich dort ehrenamtlich, oder das ist mir wichtig, dann wird einem manchmal ein unfreundlicher Wind drin. Wenn du anfängst, dein Christsein aktiv zu erleben, dann erwarte keinen Applaus. Dann kommt Widerstand. Eine Bekannte von mir, und manchmal ist es vielleicht nicht so ein aktiver Widerstand, sondern manchmal ist es auch einfach so eine Art von Gleichgültigkeit, die ziemlich wehtut. Eine Bekannte von mir war aktiv im Glauben, hatte Gott kennengelernt in ihrem Leben und so. Und dann kam dieser nette Freund, der wirklich ein netter Kerl, fantastischer Kerl war, dem war bloß der Glauben ganz egal. Und er hat gesagt, du kannst gerne am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen, ich bleib halt liegen. Ja? Und diese Gleichgültigkeit hat sich so meine Außenwahrnehmung übertragen. Manchmal ist es gar nicht kein so großes. Ihr Glaubensleben, ihr Christsein, geprägt. Unsere Gesellschaft hat was sehr Gleichgültiges oder manchmal auch Reserviertes gegenüber Glaubensfragen. Wenn Sie mir das nicht glauben, dann versuchen Sie doch mal einen Arbeitskollegen zu fragen, was glaubst du eigentlich, was nach dem Leben, nach dem Tod kommt? Ha? Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Das ist meistens nicht so der Stoff von Smalltalk. Oder mal zu sagen, okay, weißt du, neulich, da habe ich voll gebetet, weil da ist mir was passiert. Und ich habe stundenlang gebetet. Versuch das mal zu sagen. Das ist nicht so was, was in unserer Kultur ist. Es gibt andere Kulturen in Afrika, wo der Glauben eine selbstverständlichere Rolle im Alltag spielt. Unsere Geschichte ermutigt uns, auf Gott zu vertrauen, denn der hält zu uns, auch wenn Widerstand kommt oder wenn es mal hart und ungemütlich für den Glauben wird. Das ist nicht naiv, es geht nicht immer gut aus, wie wir beim Jakobus oder beim Stephanus hören. Ja, das ist also nicht das Versprechen, dass wenn du Christ wirst, wirst du über alles Schwierigkeiten hinwegsegeln. Aber Gott verspricht, dass er dabei ist. Unsere Geschichte, und das finde ich gut, die beschönigt gar nichts. Christsein kostet, das muss man sich mal überlegen, fast alle Leiter der ersten Gemeinde sind für diesen Jesus gestorben. Wenn man der Tradition glaubt, sind es mindestens 10 von den 11 Jüngern, sind alle für den Glauben, für diesen Jesus gestorben. Und durch die, man muss gar nicht so weit in die Geschichte zurückreisen, auch heute, wenn man in Nordkorea sagt, dass man Christ ist, kommt man ins Gefängnis. Wenn man eine Bibel besitzt in manchen muslimischen Ländern, da wird das sehr konkret, was wir hier erleben oder mitbekommen. Da, wo Menschen sich für die Botschaft von Jesus einsetzen, muss ich sagen, ja, wir glauben an diesen Jesus, da wächst Widerstand. Und hier ist die Anfrage in unserem Text. Und mir ging das letzten Sonntag im Gottesdienst so, wo in der Lesung vorne der Petrus fragt, ja, Jesus, was bekommen wir eigentlich? Wir haben unsere Frauen, unsere Häuser aufgegeben und unsere Familien zurückgelassen, unsere Heimat. Was bekommen wir eigentlich dafür? Und dann sagt Jesus, ja, Gott wird es euch vergelten. Alles, was ihr mir um meinetwillen sozusagen gegeben habt, wird euch in der Ewigkeit, wird gegen was ihr in der Ewigkeit bekommt, wirklich nicht keine Rolle spielen. Und dann saß ich da, okay, und ich bin Pfarrer geworden. Also ich finde, nach äußerlichen Maßstäben habe ich das schöne Leben aufgegeben. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber, nee, mal Spaß beiseite, ich habe fast nichts aufgegeben für diesen Jesus. Ja? Und die Frage saß da drin, diese Entschiedenheit der ersten Christen, zu sagen, ja, das, was Jesus getan hat für mich, das zählt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf diesen Jesus. Das finde ich das Erste, was uns dieser Geschichte heute als Inspirierung mitgeben möchte. Wie viel ist dir dein Glaube wert? Was bist du bereit dafür zu geben? Das Zweite, was wir aus dieser Geschichte, finde ich, heute Morgen mitbekommen, ist, wie gehen wir eigentlich um, wenn dann Widerstand kommt, wenn sich was dagegen regt, wie geht diese Gemeinde um? Und ich habe das als Quiz für die Konfirmanden gemacht. Und zwar mehrere Möglichkeiten und ihr müsst feststellen, welche das ist. Die Großen dürfen mitmachen. Also, was tut die Gemeinde, als sie erfährt, Petrus ist gefangen gesetzt worden? A. Sie startet eine Demo vor dem Palast des Herodes. B. Eine Online-Petition für die Freilassung. C. Eine Ausschussbildung für diplomatische Verhandlungen. D. Sie gründet einen Besuchsdienstkreis für das Gefängnis mit Traktaten für die Wärter. E. Ausschuss zur Wahl eines neuen Gemeindeleiters. Oder F. Betet Tag und Nacht für den Petrus. Sehr gut. Nikolas weiß es, also einer von euch hat zugehört. Fantastisch. Also, was ich glaube, eine gesunde Gemeinde, liebe Gemeinde, lebt aus dem Gebet. Es ist nichts Aufgesetztes, nichts Zwanghaftes. Eine gesunde Gemeinde betet gerne miteinander. In Hauskreisen, unter Freundschaften in der Gemeinde, bei Vorbereitungstreffen, bei Sitzungen, egal, im Gottesdienst. Wir beten gerne miteinander. Wie sieht das bei euch aus in den Vorbereitungssitzungen oder wenn ihr mit den Freunden im Urlaub seid, auf der Terrasse? Ich habe im Urlaub gesessen und plötzlich hat einer, wir waren mit Freunden im Urlaub und plötzlich sagt einer am Abend, so um 22.30 Uhr, wo eigentlich man sagt, sag mal, wie wär's denn, wenn wir miteinander beten? Und ich dachte innerlich, oh. Und dann haben wir gebetet. Und das war einer der schönsten Abende auf dieser Terrasse, weil da was passiert ist, weil wir gespürt haben, dass Gott da ist und weil er plötzlich mit uns da war in diesem Urlaub, weil es was Natürliches war und weil dieser Freund eine ganz inspirierende Art hat zu beten, weil man, wenn der betet, spürt, dass der genau damit rechnet, dass Jesus, dass Gott daneben ihm sitzt. Wie ist es also nun? Bei uns, wenn wir beten, ich weiß nicht, in unseren kirchlichen Gruppen und Kreisen, da ist es ja so, dass wir zu Anfang beten oder bei Sitzungen. Und ich habe mir mal überlegt, manchmal gibt es diesen Impuls, dass man wirklich denkt, oh, müssen wir denn wirklich zu Anfang beten? Wir müssen doch das und das noch schaffen und planen. Und ich ein paar Sachen kurz sind mir so aufgefallen, was sozusagen unserem gemeinsamen Gebet schadet. Also einmal, manche kennen das gar nicht aus der Erziehung oder aus ihrer Sozialisation. Und dann ist es natürlich erstmal ziemlich strange, wenn Leute Gott mit jemandem, als wenn jemand laut betet mit jemandem, den man nicht sieht, ist die erste Assoziation, wenn man jemanden in der Straße sieht, der redet und der hat offensichtlich irgendwie jemanden neben sich, dass man sich peinlich berührt wegdreht. Also es ist eine kulturelle Sache, dass es bei uns erstmal nur eine Hinderung ist. Ja, man kennt es oft nicht. Was unserem Gebet aber auch schadet, sind manchmal, wenn es sich zu sehr in die Länge zieht, einzelne Sätze oder das Gebet überhaupt. Und ich glaube, und das ist vielleicht bei uns oft der Fall, wenn sich eine Einseitigkeit einschleicht, nämlich, dass wir nur noch entweder bitten für das, was wir jetzt machen, oder sozusagen danken. Und das Gebet ist ja eigentlich eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Ja? Also von Dank, Bitten, Fürbitte, Lob, Anbeten, Klagen. Bei uns ist es meistens sehr moderat, wohltemperiert. Wenn man die Psalmen liest, dann ist da nichts temperiert. Wenn man sich vorstellt, wie diese Gemeinde gebetet hat, dann steckt da Leidenschaft drin. Tag und Nacht betet man nicht, sozusagen, wenn man nur nichts damit empfindet. Und manchmal ist es, glaube ich, so, dass wir bei unseren Gebeten, dass wir uns da sozusagen einfach nur in moderiertes Dinge bringen. Diese erste Gemeinde inspiriert uns zum Beten, denn sie erwartet was von Gott. Sie rechnet damit, dass er was tun kann, dass er will, dass er kann und sie hat erlebt, dass er eingreift. Und wer sich das traut, sozusagen so zu beten, erwartungsvoll mit der Erwartung, dass Gott was tut, dass er eingreift, der wird es erleben. Sie betet ausdauernd und gemeinsam. Gebet mit anderen ist inspirierend, es verbindet, es tröstet, es heilt, es setzt Kräfte frei. Und deswegen bin ich besonders stolz heute auf vier Kreise, die ich in vier Arten von Kreisen, die ich euch nennen möchte. Und überlegt doch mal, ob ihr da mal vorbeischaut. Konfis, da kann man auch einen Praktikumsbeitrag dort machen. Und zwar, erstens, den Männergebetsfrühstückskreis um 7.30 Uhr gibt Frühstück. Samstag 7.30 Uhr, die treffen sich hier seit über 30 Jahren oben. Und ihr habt richtig gehört, Männer treffen sich dort. Gestandene Männer. Und die, ihr habt richtig gehört, die beten. Für persönliche Anliegen seit über 30 Jahren. Und das ist ein ganz beeindruckender Kreis. Den Müttergebetskreis gibt es bei uns. Da beten Mamas, Papas können auch gerne kommen, aber hier sind es oft jetzt die Mamas, die beten für ihre Kinder. Und es gibt mittwochs hier oben um 17.30 Uhr einen offenen Gebetskreis, wo man mit Anliegen hingehen kann. Und es gibt Hauskreise, in denen gebetet wird. Gemeinde, die betet, bleibt gesund. Und für diese Kreise und für uns alle als Hausaufgabe, diese Gemeinde aus dieser Geschichte, die betet für ihre Leiter, für den Petrus, für die Gemeindeleitung. Und ich möchte Sie und euch, liebe Gemeinde, ermahnen, betet für euren Kirchgemeinderat, wo es hier hingehen soll. Für die Hauptamtlichen, für Pfarrer und Diakone, für die Kirchenleitung. Wir brauchen das, dass Gott uns zeigt, wo wir hingehen sollen mit unserer Gemeinde. Es gibt die Erfahrung von unerhörtem Gebet. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was unser Beten am meisten hindert. Denn die meisten von uns kennen auch, dass sie ein Gebet sprechen und Gott antwortet eben nicht. Und die Frage ist, wie wir dann damit umgehen. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, das klingt ja alles nett und großartig. Aber bei mir funktioniert das nicht. Es ist ja schön, wenn der Herr Pfarrer betet, wenn manche hier beten. Für mich, ich bete nicht mehr. Ich habe einen Mann in meiner vorigen Gemeinde getroffen und der hat gesagt, Herr Pfarrer, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich glaube schon an Gott. Ich bete auch, aber ich kann nicht mehr für mich beten. Vor 30 Jahren ist mir was passiert und ich habe gebetet, dass Gott es heil macht und er hat es nicht heil gemacht. Und seitdem kann ich nicht mehr glauben, dass Gott mir was tut. Ich glaube schon, dass der anderen was tut. Ich bete auch für andere, meine Familie ist christlich, ich bin hier in der Gemeinde sozialisiert, aber für mich beten tue ich nicht. Und dahinter steht eben diese schmerzhafte Erfahrung, dass es manchmal Gebete gibt, die Gott nicht erhört oder nicht so erhört, wie wir uns das wünschen. Und da gibt es nichts schön zu reden und unsere Geschichte sagt ja eben auch nicht, alle wurden gerettet, sondern Stephanus und Jakobus sind wie gesagt hingerichtet worden. Unser Gebet funktioniert eben nicht wie im Clip, dass man da ein paar Worte sagt und dann passiert es. Sondern Gott ist eben nicht so. Und ich erinnere mich auch an einen Jugendgottesdienst hier, wo ich sehr inspiriert war. Wir haben einen Check-in vorbereitet für draußen und die Jugendlichen waren bei mir zum Essen. Und die Jugendlichen die Wetterprognosen waren eben sehr kritisch für diesen Open-Air-Gottesdienst außen. Also hat der Leiter damals des Jugendgottesdienstes ein Team von vielleicht 30 Leuten, die haben sich in den Kreis gestellt und haben gesagt, okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir beten jetzt. Und jeder hört kurz in sich rein und dann machen alle die Augen zu und melden sich sozusagen, wenn sie den Eindruck haben, dass wir es trotzdem wagen sollen, trotz der negativen Prognosen. Okay, alle machen die Augen zu, ich auch, ne? Jeder spürt so in sich rein und durch Vertrauen auf, dass Gott redet. Fast, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber eine überwältigende Mehrheit meldet sich, keine Gegenstimme, wir probieren es. Und was passiert? 18 Uhr, alles ist aufgebaut, es fängt an zu schütten wie die Sau. Und wir denken, sag mal, was war denn das jetzt? Gott, da hast du jetzt aber wirklich einen Fehler gemacht, ja? Und ich so als Pastor, als Pfarrer, höre mir das so an und denke mir, Mann, dieses arme Team, vollkommen zerstört. Ja, jetzt sind die so mutig, erwarten, dass Gott ihnen was sagt. Und dann, Gott, lässt du die so hängen. Das kann doch nicht wahr sein, ja? Wie gehen die jetzt heim? Gott, ist egal, was ihr gebetet habt. Ihr habt euch alle verhört oder so. Und ich glaube, ich will das jetzt auch nicht so beantworten, was Gott sich dabei gedacht hat, weil ich bin ja nicht der liebe Gott, aber mich hat es mehrere Wochen begleitet, diese Frage, was passiert mit Gebeten, die nicht erhört werden? Ja? Und für mich ist deutlich geworden, der Gottesdienst war zum Thema Gott wirkt heute noch. Irgendwie so Wirkstoff Gott war der Slogan. Ja? Am Abend ging es um diesen Gottesdienst. Und für mich war es irgendwie so, ich habe gemerkt, Gott setzt hier einen Kontrapunkt den Jugendlichen oder auch mir, ja, dass er sagt, ich wirke, aber ich bin nicht so ein Gott, der sozusagen auf Knopfdruck funktioniert. Ich habe andere Pläne, aber vertraust du mir trotzdem, auch wenn es ganz anders läuft, als du es dir vorgestellt hast? Der Gottesdienst innen hat dem Team zum Beispiel gezeigt, wir können wahnsinnig auf hohem Niveau improvisieren. Die Stimmung war gut und für mich war das irgendwie so ein Lernprozess. Vielleicht hat der liebe Gott das arme Team das durchleiden lassen, damit der Pfarrer Jeschke was lernt. Wir wissen es nicht, ja. Aber Gott redet und der katholische Theologe Thomas Hallig hat ein Buch geschrieben und der hat gesagt, einer der großen Unterschiede zwischen Christen und Atheisten oder vielen Atheisten ist, dass manche Christen die Geduld mit Gott noch nicht verloren haben. Und ich finde, dass das stimmt. Wer geduldig dran festhält, der wird erleben, dass es gut wird. Auch wenn manches nicht so ausgeht und wenn manche Bitte, die schmerzt, unerhört bleibt. Auch wenn vielleicht manchmal das wirklich wehtut, wenn der Partner eben nicht mehr kommt, wenn das Kind nicht gesund wird, wenn der Job verloren bleibt, obwohl ich gebetet habe, die eine Beziehung zerbricht. Das kann sau wehtun. Aber mir ist an diesem Text, an diesem Bibeltext heute Morgen wichtig geworden, dass diese Erfahrung, mein Beten, nicht lauwarm werden lassen soll, sondern dass ich festhalten möchte, dass ich mit Gott Geduld haben möchte. Und vielleicht gibt es so den einen oder die andere bei euch, bei Ihnen so, der gerade in der Bank sitzt und sagt, okay, das trifft mich, ich möchte wieder beten mit Erwartung. Ich möchte beten mit der Erwartung, dass Gott, ich glaube doch, dass Gott gut ist, dass er wirken kann und persönlich in meinem Leben eine Rolle spielt und eingreift. Und ich probiere es wieder aus. Vielleicht ist es heute Morgen der Startschuss wieder zum neuen, ja, Anfang mit Gott. Wie der Psalmbeter sagt, dennoch bleibe ich an dir, denn du hältst mich. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Weil Gott kann dieses Wunder tun, dass obwohl etwas nicht erhört wird, etwas in unserem Herzen passiert, dass ich sage, okay, wenn ich an dir bleibe, wenn ich nur dich habe, Gott, dann wird's gut. Und dieses Wunder kann niemand anders tun als Gott. Und letztlich, glaube ich, ist es genau das, was sozusagen den Unterschied macht zwischen einem Christsein, was sozusagen denkt, ich gebe was, also ein Gebet, und dann tut Gott irgendwas, weil sich daran unterscheidet, ob ich Gott liebe oder das, was er tut für mich. Gott erfüllt eben nicht alle unsere Wünsche, aber alles, was er versprochen hat, und das ist, dass er uns durchhilft. Also, zum Schluss, wir werden gleich ein Lied singen, und bevor wir dieses Lied singen, möchte ich genau das mit Ihnen, mit euch tun, und zwar möchte ich 2 Minuten Stille haben, wo wir beten können, miteinander, wie diese Gemeinde damals. Und vielleicht kannst du Gott den Schmerz über Gegenwind bringen, den du gerade erlebst, oder sagen, okay Gott, ich möchte es probieren, aktiv zu leben. Oder es fällt dir ein Mensch ein, für den du jetzt beten sollst, dem es nicht so gut geht, der eine Notlage hat. Oder du betest für die Gemeindeleitung. Ich kenne die, die haben es absolut nötig. Vielleicht gilt es für dich auch einfach, deinen Frust über Gottes Nicht-Antworten deines Herzensgebets hinzulegen und sagen, okay Gott, schau her, hier ist es. Ich möchte aber trotzdem an dir festhalten. Und in 2 Minuten singen wir ein Lied mit bekanntem Text, nämlich dem Vater Unser, wo wir unser Gebet reinlegen können. Und da heißt es sozusagen, wenn mir die Worte fehlen, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Und das wird dann die Band mit uns spielen. Also, wir beten miteinander. 2 Minuten, jetzt.